Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Heute geht's darum, ob du Aufnahmen von Klavierstücken dir anhören solltest und wenn ja, wie du hören solltest und wenn nein, warum nicht. Ob man zu Aufnahmen von Stücken greifen sollte, das ist eine der am häufigsten diskutierten Fragen. Es gibt Klavierprofessoren, die heftig dagegen argumentieren und sagen, du solltest niemals Stücke anhören, die du spielst. Da gibt es andere, die sagen, unbedingt solltest du das, um dir einen Eindruck zu verschaffen. Also für beiden Seiten gibt es sehr erbitterte Fürstreiter und ich möchte dir heute meine Meinung dazu sagen, die natürlich auch keinen Anspruch auf absolute Korrektheit hat oder vielleicht schon. Ich möchte mal mit den Argumenten anfangen, warum das Anhören von Aufnahmen vielleicht schädlich sein könnte oder schlecht. Und das ist auch das Argument, das viele in Foren oder Professoren sagen, und zwar, dass man dann immer kopiert, anstatt eine eigene Interpretation schafft. Wenn du dir jetzt zum Beispiel für Elise von irgendeinem Pianisten anhörst oder du schaust dir ein YouTube-Video dazu an, du hörst sie ein zweites Mal an, du hörst sie vielleicht auch im Hintergrund mal an und mit der Zeit wandert das wirklich in dein Unterbewusstsein und das ist dann für dich die Referenzaufnahme und so spielst du das dann auch. Und du spielst es dann so nach, wenn du das Stück lernst, wie du es von der Aufnahme kennst. Hierbei verpasst du aber die Chance, dass du deine eigene Interpretation dir erschaffst. Dass du überlegst, wie du das, die Stelle ausdrücken willst, warum, was sie sagen könnte. Und diese Interpretation geht da verloren, weil du ja nur kopierst. Und dieses Argument haben viele der Professoren oder der Schlaumeier in den Foren. Die anderen dagegen sagen, dass es eine hervorragende Art und Weise ist, dass du dir anhörst, wie ein Stück klingen soll und dass du dir einen akustischen Eindruck verschaffst. Insbesondere, wenn jemand noch nicht so gut im Blattspielen ist oder nicht so gut darin ist, sich Noten als Musik vorzustellen, kann das sehr gut helfen. Ich zum Beispiel bin ein sehr auditiver Typ und für mich war der wichtigste Teil von der Klavierstunde immer beim neuen Stück, als meine Klavierlehrerin das Stück mir vorgespielt hat. Ich habe dann einen Höreindruck bekommen, wusste, okay, so klingt das Stück, habe mir das auch relativ gut immer merken können und habe dann das versucht nachzuspielen oder habe von dem ausgehend mir das Stück angeeignet. Es kann also sehr weiterhelfen, wenn du dir einen akustischen Eindruck verschaffst, wie das Stück klingen soll. Zum Beispiel sagt auch Heinrich Neuhaus, das war ein sehr berühmter russisch-deutscher Pianist und auch Klavierlehrer, der hat ein Buch geschrieben und da steht drin, er würde es sehr, sehr begrüßenswert finden, wenn die größten Pianisten nicht nur Meisterstücke aufnehmen würden, wo sie brillieren können, sondern wirklich auch Etüden und Stücke aus Klavierschulen, also die einfachen Stücke von Clementi, Cramer, Czerny oder Sonatinen auch aufgenommen werden könnten, dass sich da Schüler einen akustischen Eindruck verschaffen können. Man muss dazu sagen, dieser Heinrich Neuhaus, der hat am Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, also ist 1964 schon gestorben und damals war die Technik natürlich lang noch nicht so weit wie jetzt. Mittlerweile hast du auf fast jedes Stück, entweder bei YouTube oder bei Spotify, mit wenigen Klicks Zugriff auf eine Aufnahme, meistens sogar mehrere Aufnahmen. Und ja, es ist wirklich auch verlockend, dir immer ein Stück anzuhören. Und du hast jetzt die Pro-Seite und auch die Kontra-Seite gehört. Und jetzt möchte ich dir meinen Weg zeigen, mit dem ich ganz gut fahre. Ich höre mir sehr gerne Aufnahmen an von den Stücken, die ich spiele, und lasse mir das auch nicht von irgendwelchen Professoren verbieten. Meine Herangehensweise ist, ich höre mir aber nicht nur eine Aufnahme an, sondern wirklich auch mehrere Aufnahmen. Und zwar klicke ich mich ein bisschen durch Spotify. Bei den bekannten Stücken gibt es ja wirklich immer sehr, sehr viele Aufnahmen, und schaue, welche gefällt mir gut, welche gefällt mir weniger gut, warum gefällt mir die Aufnahme, warum gefällt mir die nicht. Und meistens kristallisiert sich bei mir schon so eine Art Referenzaufnahme heraus, wo ich sage, ja, so in etwa möchte ich das auch spielen. Ich höre mir die aber nicht nur an und spiele dann das nach, sondern überlege auch, wie hat wohl der Pianist versucht, das zu interpretieren. Ich nehme dann auch die Noten zur Hand teilweise und schaue rein, was steht da, wie geht der die Stelle an, wie versteht er die Anweisungen, die in den Noten stehen. Ja, oder auch, wie schnell spielt die Pianistin, wie langsam spielt sie. Und ja, ich hinterfrage das alles und schaue zu, wie ein Meister seines Fachs wirklich ein Stück interpretiert. Das ist wie, wenn du einen berühmten Fußballer beim Spielen zuschaust, dann siehst du, wie der es macht, und das kann Inspiration für dich sein. Und so ähnlich ist es hier auch. Was ich aber immer wieder mache, um nicht eben in diese Gefahr reinzulaufen, dass ich die Interpretation blind kopiere, ich höre mir auch immer wieder andere Aufnahmen an oder Aufnahmen, die mir gar nicht gefallen. Und dann überlege ich mir, warum gefallen mir die nicht? Was gefällt mir daran nicht? Und diese Auseinandersetzung mit Aufnahmen, das finde ich die beste Art und Weise, damit umzugehen. Denn es ist wirklich eine sehr große Chance, dass wir mit wenigen Klicks fast jedes Stück uns anhören können. Ich sehe auch die Gefahren, die das bietet. Und wenn du da wirklich differenziert rangehst, nicht immer nur eine Aufnahme anhörst und auch dein Hirn dabei ein bisschen einschaltest, dann spricht für mich nichts dagegen, dass du dir auch weiterhin Aufnahmen zu deinen Stücken anhörst. Ich wäre auch sehr an deiner Meinung interessiert. Schreib mir doch gerne eine E-Mail an info@pianobeat.de, wie du dazu stehst, wie du Aufnahmen verwendest oder ob du dir gar keine anhörst. Ja, dein Weg würde mich einfach interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören wieder und bis nächste Woche.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.